Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Doppelpunkt wird Ihnen präsentiert von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch.
Das ist der Doppelpunkt. Heute das Gespräch mit Sabine Giesiger. Sie ist Filmregisseurin, erfolgreiche Filmregisseurin, und hat jetzt gerade den Film «Dürrenmatt – Eine Liebesgeschichte» im Kino. Mit ihr unterhalten sich im Verlauf dieser Stunde Roger Schawinski. Letzte Woche bei mir ein Filmregisseur, jetzt eine Filmregisseurin, Xavier Koller, Regisseur vom Schellenursli, und ist Nummer 1 als Schweizer Film. Hat es schon so lange nicht mehr gegeben. Und jetzt also Sabine Giesiger, und die wird natürlich nach dieser Sendung, wie jetzt eben der Xavier Koller, als Nummer 1 werden nächste Woche. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Sabine, sag mal, wer bist du?
Also wie du gesagt hast, ich bin Dokumentarfilmregisseurin. Ich bin 56, ich bin aus Zürich, da geboren. Lange Zeit von meinem Leben hier gelebt. Ich habe einmal in England und einmal in Italien gelebt. Habe eine Tochter, 23.
Aber wer bist du als Person?
Ich würde sagen, ich bin eine neugierige Person. Ich bin eine Person, wo Beziehungen extrem wichtig ist, mit Familie, mit Freundinnen. Und ich auch etwas vom Schönsten finde in meinem Leben, dass ich sehr viele langjährige Beziehungen habe.
Langjährige, immer wieder andere?
Nein, langjährige.
Gut, wir können vielleicht noch...
Nur zum Sagen, gell? Ja. Meine älteste, beste Freundin habe ich mit 2 kennengelernt im Sandkasten.
Gut, aber bei den Männern ist es nicht ganz so lang an mich gegangen.
Nein, aber auch verhältnismäßig.
Also du bist immer die schöne Sabine gewesen, bist es natürlich heute auch noch. Aber jetzt bist du nicht nur die schöne, sondern auch noch die erfolgreiche. Und zwar in einem Genre, wo man eigentlich immer so ein bisschen übersieht, nämlich Dokumentarfilm. Frage, du hast ja irgendwie studiert, bist die Frau Doktor, oder? Der Geschichte. Ja. Was hast du denn dort überhaupt für Absichten gehabt beruflich?
Keine. Also ich komme, glaube ich, nicht aus einer Generation, wo irgendwie so mit Absichten gestartet ist. Ich merke das als extremen Unterschied auch zu der Generation von meiner Tochter. Wir haben natürlich das Glück gehabt, dass wir in der Hochkonjunktur aufgewachsen sind. Also wir sind auch nicht sehr bedrängt gewesen von Zukunftsängsten. Wir haben auch jederzeit können einen Job fassen, irgendwo ein Geld verdienen. Und warum ich Geschichte studiert habe, war eigentlich mehr gewesen, dass es mich sehr umgetrieben hat, was auf der Welt los ist. Dass es gewisse Sachen gegeben hat, die ich einfach mir nicht erklären konnte, keinen Umgang gefunden habe damit und das Gefühl hatte, das Einzige, was es gibt, ist versuchen, die Sachen auf den Grund zu gehen.
Okay, und das hast du also gemacht. Damals, aus welchem Milieu bist du eigentlich gekommen?
Aus einem, wahrscheinlich würde man dem sagen, Aufsteigermilieu. Also meine Mutter war Arbeitertochter und Sekretärin. Mein Vater war der Sohn von Verwalter von einem Altersheim. Und sie haben beide nicht studiert, aber mein Vater war sehr ein, sehr ein charmanter Mensch und ein guter Händler und hat viel Geld verdient. Und dann haben wir es eigentlich sehr schön gehabt, bis er dann keinen mehr verdient hat, haben wir es immer noch schön gehabt.
Wieso hat er keinen mehr verdient? Ist er pleite gegangen?
Ja.
Oh, wie hast du das erlebt? In welchem Alter?
Mitte 30.
Aha, gut, also da bist du also schon weg und so. Aber dann hast du müssen einspringen.
Ja.
Wie ist das gewesen?
Ich plötzlich. Meine Geschwister.
Hat dann plötzlich müssen der Vater, der immer so ein bisschen der Überflüger war, und so der, eben der charmante, grosse Ding, ist plötzlich dann von euch abhängig geworden?
Ich glaube, das ist für ihn sehr schwer gewesen. Und er hat es auch lange nicht kommt oder versucht, noch irgendeine Lösung zu finden. Er hat dann Krebs bekommen und ist dann ziemlich gleich gestorben. Und ja, es war für ihn sicher tragisch gewesen.
Und für dich?
Ja.
Ich frage darum, weil Vaterfiguren oder potenzielle Vaterfiguren, die haben dich, glaube ich, gerade in letzter Zeit wahnsinnig beschäftigt, wenn ich deine Filme anschaue.
Ja, wie war es für mich? Für mich war klar, dass ich ihn und meine Mutter unterstütze. Also das war für uns alle klar. Und was für mich eigentlich das Wichtigste war, was ich daraus herausgezogen habe, ist, dass, dass man mal reich sein kann, mal arm sein kann, mal besser oder schlechter laufen. Aber wenn man irgendwie zusammenhebt, gibt es in jeder Lebenssituation irgendwie sehr schöne, nahe und auch sehr lustige Momente. Also ich habe es nicht als ein einziges Drama erlebt.
Also in deinem Privatleben auf und ab. Du bist ja dann irgendwann, glaube ich, Mutter geworden und dann irgendwann mal mehr oder weniger alleinerziehende Mutter und hast keinen festen Job gehabt. Ist das schwierig gewesen für dich?
Nein. Also erstens bin ich nicht alleinerziehende Mutter gewesen, weil meine Tochter sehr viel bei ihrem Vater war und das sehr ein guter Vater war, der ihr auch geschaut hat. Also ich habe das nicht so empfunden. Ich hatte nachher auch einen neuen Mann, der auch ihr geschaut hat. Also als alleinerziehende Mutter bin ich nicht da gestanden. Festen Job, ja. Das hat mir einfach keine Angst gemacht. Also das ist ja etwas Irrationales. Ob man Angst hat, man hat zu wenig Geld oder ob man keine Angst hat. Ich kenne Leute, die haben sehr viel und haben Existenzangst. Und genauso irrational ist es, dass ich die eigentlich nicht habe. Also es hat mir nie gross Kummer gemacht. Und ich habe es auch immer geschafft, irgendwie wieder Geld zu verdienen.
Was hast du denn eigentlich gelernt? Weil wenn man einen Doktor macht, die Geschichte, hat man eigentlich keinen Beruf, oder?
Nein. Recherchieren, nachfragen, Selbstbewusstsein finden, dass man sich sein eigenes Bild machen kann. Ja.
Aber was hast du denn gemacht, aktiv? Also irgendwo bist du dann, glaube ich, am Fernsehen gelandet, wo viele von dieser Generation irgendwie mal aufgeschlagen sind.
Ja, das war ein mega Schwein, weil ich habe während dem Studium mit einer Super-8-Kamera angefangen zu filmen. Also das war meine einzige Filmausbildung, war in der Migros-Clubschule. Also ein Super-8-Kurs, ja.
Okay.
Und ich habe
damit bist du dann gerade nach Hollywood?
Nein, ich habe einfach gefunden, das ist mega und das ist wirklich ein Medium, das mir auch erlaubt, so anzuschauen oder Fragen zu stellen und so. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, ja, dann geh doch zum Fernsehen, da kannst du das lernen. Und ich habe selber eigentlich gar nicht Fernsehen geschaut und habe dann gefunden, ja, okay. Und bin dort mehr oder weniger reingetrümmelt. Und es war einfach eine Zeit gewesen, wo man gerade so in den Redaktionen gemerkt hat, dass es mehr Frauen braucht.
Aha, Frauenquoten.
Frauenquoten. Und dann bin ich dort.
Blond war auch noch gut gewesen.
Wahrscheinlich.
Und dann bin wer ist denn gewesen, der Chef, der dann auf die junge, blonde, attraktive Frau irgendwie angesprochen hat?
Sind die zwei gewesen, der Anton Schaller und der Guido Wüst.
Okay, überrascht mich.
Sie haben, Roger, hör mal, Sie haben meine Intelligenz hat Sie angesprochen.
Ist ja klar.
Nein,
deine inneren Werte.
Nein, nicht wegen meinen inneren Werten. Ich will einfach festhalten, dass ich glaube schon dort ziemlich schlau gewesen bin und neugierig.
Das bist du natürlich. Und das will ich gar nicht irgendwie unterschlagen, dass du immer schlau gewesen bist, witzig und auch eloquent und so. Und dann hast du angefangen zu arbeiten, glaube ich, in der Rundschau, oder? Wie war es?
Zuerst im Schweiz aktuell und dann in der Rundschau.
Gut, okay. Vielleicht noch eine Frage. Du kommst aus der Generation, die eigentlich so die Generation ist von den 80er.
Ja. Unruhe.
Was hast du dort für eine Rolle gespielt?
Keine. Ich habe dort in Italien studiert. Also ich habe ja nicht nur Geschichte studiert, sondern auch klassische Archäologie und mit Spezialgebiet Etruskologie. Das habe ich einfach sehr faszinierend gefunden und bin also in diesen Jahren, in den ersten 80er Jahren, bin ich in Italien.
Hast du gar nicht mitbekommen, was da passiert?
Doch, ich habe es immer am Fernsehen geschaut und mega gestaunt. Und als ich dann zurückgekommen bin, habe ich viele von diesen Leuten kennengelernt. Das ist dann mein Freundeskreis geworden. Das ist dann schon Mitte 80er Jahre.
Bist du selber auch links
Versuchsbetrieb, Versuchsbetrieb Rote Fabrik.
Aha. Dort warst du aktiv.
Ja.
Du hast
ja
dann zusammen mit dem Marcel Zwingli, der dann dein Ehemann wurde, hast du einen Film gemacht später. Du, der diese Zeit eingefangen hat, wo eigentlich der Film ist von dieser Generation.
Also, mit Marcel Zwingli war ich nicht geheiratet, aber wir waren zusammen und sie ist eben der Vater von unserem Kind. Es war der Film über unsere Generation, aber eigentlich weniger über die 80er als über die 70er Jahre. Mhm. Weil wir einfach das Gefühl hatten, dass Daniele von Arp das durchgelebt hat, wo wir nur so in homöopathischen Dosen durchgezogen haben.
Wollen wir noch kurz sagen, wer das ist?
Ja, das ist... Heute ist er Therapeut und Wahrsager, also Kartenleger. In den 70er Jahren hat er zusammen mit anderen Kollegen da Armeedepot ausgeraubt und militante Gruppen in ganz Europa, also RAF, Brigate Rosse und Movimento Iberico de Liberación beliefert.
Mhm. Und ist dann auch verhaftet worden?
Er ist verhaftet worden, er war im Knast und hat dort ein Schlüsselerlebnis gehabt. Und zwar hat er ja in seiner vorherigen Ideologie das Gefühl gehabt, dass es den Menschen gut geht, wenn die materiellen Umstände stimmen. Oder? Mhm. Also die materialistische, marxistische Weltsicht. Und dann war er in dem Knast gewesen und hat plötzlich gemerkt, es geht ihm jetzt eigentlich besser. Und dort ist er dann in Zweifel gekommen, dass er sich überlegt hat, es gibt wahrscheinlich im menschlichen Leben noch andere Kräfte, die was davon abhängt, ob es einem gut geht oder nicht. Und aber, hat einen Wandlungsprozess.
Aber überrascht dich das, dass jetzt einer, der eben, sagen wir mal, ein glasklarer Marxist ist, einer, der die Gesellschaft umstürzt, dann am Schluss Esoteriker wird?
Nein, das ist ein Phänomen, das man in dieser Generation sehr oft sieht.
Okay, also da ein paar Eindrücke von der Sabine Giesinger, hat den Film im Kino. Dürrematt, grosser Schweizer Dichter, eine Liebesgeschichte. Machen wir zwischen deiner Musik. Was ist der erste Titel, den du mitgebracht hast?
Fix You von Coldplay.
Und warum Coldplay?
Also ich finde es eine super Band und ich finde es ein extrem berührendes Lied. Und wenn ich noch eine Empfehlung abgebe, es gibt einen Dokumentarfilm, der heisst Young at Heart, wo ein 85-Jährigen mit einer Herz-Lungen-Maschine das Lied singt. Und
ah, ja?
Das ist so berührend, ja.
Okay. When you try your best, but you don't succeed. When you get what you want, but not what you need. When you feel so tired, but you can't sleep. Stuck in. Could it be worse? Sabine Giesiger, sie macht Dokumentarfilm, hat man das Gefühl gehabt, das ist etwas, das eigentlich nur noch im Fernsehen funktionieren kann. Im Kino fast keine Chance mehr. Trotzdem hast du dich auf das Genre verlegt und offenbar mit Erfolg, also mit einem gewissen Erfolg. Es wird nie so Zuschauerzahlen geben wie bei James Bond. Aber warum bist du auf das gekommen?
Ich habe mich nicht, weißt, wenn du sagst, trotzdem auf das Genre...
Ja, hättest du einen Spielfilm machen?
Nein, ich kann das machen, was ich kann. Und das ist Dokumentarfilm. Mich interessiert die Realität extrem. Mich interessiert es, sie zu ergründen, mir ein eigenes Bild davon zu machen. Ich empfinde das als extremes Privileg. Also, es gibt einfach nichts, was ich lieber mache.
Aber kann man das refinanzieren und finanzieren und refinanzieren, Dokumentarfilm, wo dann die Leute eben sollten, in einem fast unüberschaubar grossen Angebot anschauen gegen Geld?
Ja, also bis jetzt habe ich Glück gehabt, bis jetzt hat es immer funktioniert. Ja.
Also du hast einen Film gemacht, glaube ich, 2005, Gambit, das war über Katastrophe von Seveso. Aufsehenerregend, eine riesige Katastrophe war damals vor den Toren der Schweiz mit der Umweltkatastrophe. Nachher der Film Guru über den Bhagwan, das war ein indischer Guru, das war die Bhagwan-Sekte in Pune in Indien. Da hast du eigentlich nicht eine direkte Affinität dazu gehabt. Du hast dich nie so einem Guru irgendwie, was soll ich sagen, persönlich genähert.
Nein.
Aber trotzdem, warum hast du jetzt das Thema gewählt?
Also erstens ist das auch ein Phänomen von meiner Generation, wo ich Leute kennt habe. Und zweitens habe ich extrem Spannung gefunden, durch das wir haben können mit der Sheila, also seiner Sekretärin, und dem Muse im Bodyguard, lange Gespräche führen.
Es sind zwei von seinen engsten Leuten, die überlebt haben. Er ist schon lange tot, die dann die Sekte ein bisschen in Untergang begleitet haben, oder?
Also was mich interessiert hat, ist, dass man eigentlich anhand von dieser Bhagwan-Bewegung hat können zeigen, wie Totalitarismus entsteht.
Also aus einer Bewegung für die Liebe, die die predigen, wo das Gegenteil kann entstehen?
Nein, ich glaube, dass es, ob jetzt das politisch ist, also Nationalsozialismus, oder ob das religiös ist, oder ob ISIS, oder you name it, oder eben spirituell, wie jetzt im Fall von dem Bhagwan. Ich glaube, leider gibt es so wie gewisse Schritte, die aus einer Idee nachher eine totalitäre Bewegung machen. Und durch das, dass wir diese Bewegung genau haben können anschauen können, was da passiert ist, was überlegt worden ist, was für eine Dynamik entstanden ist, also von einer kleinen Kommune, wo es darum gegangen ist, über 6 Erleuchtung zu erlangen, zu einer hochbewaffneten, findlichen Gruppe, die sich in den Bergen von Oregon einschliesst. Was ist da passiert?
Aber warum? Was ist genau passiert? Es ist zwar aufgezeigt worden, dass es passiert, aber warum es passiert, ist nicht so ganz klar. Also man hat auch nicht irgendwie das Gefühl gehabt, dass du dort richtig Stellung beziehst, weil die einen sind am Schluss ja dann abgefallen vom Ganzen, haben es verurteilt, die anderen haben es immer noch weiter verteidigt. Und da habe ich mich immer gefragt, und was sagt eigentlich Sabine Giesiger dazu?
Ja, okay, du sagst, das hat man nicht verstanden. Du hast es nicht verstanden,
genau, Roger,
wie nicht. Sehr viele Leute haben das verstanden.
Ja, also ja, dann erklären wir es doch bitte.
Ja, also ich glaube, man sieht einfach die verschiedenen Schritte. Also man hat eine gute Idee. Nachher fangen dann so Dynamiken an, dass man näher sein will bei dem Guru, also im Zentrum von der Macht. Es fangen Spiele an, die auch vom Zentrum von der Macht gegenüber den Leuten sind. Das sind so erste Ausschlussbewegungen, die es dann jeder Heilslehre gibt. Es macht das Leben bis zu einem gewissen Sinn einfacher, wenn man weiss, wenn man es nur so macht, wenn nur das die wichtigen Regeln sind, dann geht es einem gut. Langsam kommt das rein, dass man keinen Zweifel mehr zulässt. Das ist ja auch immer ein grosser Indikator, dass etwas eigentlich anfängt schief laufen, wenn Zweifel nicht mehr erlaubt sind. Ausschluss von Zweiflern. Das ist so ein schleichender Prozess.
Und Aufbau auch von einem äusseren Gegner, oder?
Und das ist dann der nächste Schritt. Genau.
Und das ist ja dort passiert, die Amerikaner, also, wo es dann dort eben in dem Umfeld waren, von dem Oregon, haben sie sich als Gegner irgendwie vorgestellt und haben sich entsprechend verhalten und das Ganze ist ja dann kollabiert. Aber gibt es diese Bewegung ja immer noch unter dem Namen Osho, dass viele Leute immer noch dem irgendwie nachgehen und dem seine Lectures lesen oder hören, das Audiotapes gibt es ohne Ende. Wie kannst du das nachvollziehen?
Ich glaube, das ist ein bisschen auf einem anderen Papier. Das hat ja auch nicht mehr die Radikalität. Und die Leute, die die Bücher lesen oder für 2 Wochen in die Ferien gehen in Ashram, die haben eigentlich ihr Leben. Und das ist einfach etwas, das ihnen spirituellen Halt gibt. Und da gibt es Yoga-Übungen oder Meditationen, die diesen Leuten helfen.
Mich hat es ja gewundert, dass du den Film gemacht hast, weil der Bhagwan war vor allem eine grosse Nummer in Deutschland, hat ja viel Publizität gegeben, das mal, Deva Renzi, Sternreport haben darüber geschrieben, in Amerika natürlich, wo das Ganze stattgefunden hat. Und da kommt Sabine Giesiger aus Zürich und macht eigentlich den ultimativen Bhagwan-Film. Wie ist das entstanden? Warum hat das niemand in diesen Ländern irgendwie aufgegriffen?
Das weiß ich nicht. Mhm. Da ist es entstanden, weil der Beat Hähner, der Co-Autor von dem Film, aus dem gleichen Dorf kommt wie Sheila, sich nach dem Knast in Amerika zurückgezogen hat,
Zufall.
In Basel-Land. Es ist reiner Zufall. Und dann haben der und der Produzent Philipp Delacy, die da etwas machen wollten, mich gefragt, ob ich da mitmachen würde. Und ich habe einfach von dem Moment an gemerkt, dass ich dort mitmachen will, weil für mich das schon so eine Frage war, wo sind die Kräfte aus dem Age of Aquarius von den 70er Jahren, die Hoffnungen, dass es nach der schlimmen ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eine schönere, bessere, friedlichere Welt gibt. Wo sind die Ideen her?
Also was ja auffällt, also erstens, du hast unglaublich viel Material gesammelt. Du hast das dokumentarisches Material weltweit gesammelt. Und das ist eigentlich ein Zeichen von all deinen Filmen, wie du das irgendwie angattest. Wie schaffst du das und wie aufwendig ist das?
Es ist sehr aufwendig und ich mache es extrem gern.
Ja?
Und wenn du mich fragst, was ich im Geschichtsstudium gelernt habe, das ist zum Beispiel auch etwas. Ich habe gelernt, dass ich das extrem gern mache.
Mhm. Wo bist du denn zum Beispiel gegangen? Bist du dann irgendwie hingereist, an Orten an, schauen, was für Filmmaterial ist? Oder kann man das alles im Internet irgendwie abfragen?
Nein, es hat natürlich viele ehemalige ehemalige Mitglieder,
die sagten.
Aber Roger, ich wollte jetzt ein über den alten Film reden. Ja, hallo, ich habe seither zwei neue gemacht.
Okay, wir haben aber ist noch gut. So viel Zeit.
Aha.
Ja, wir haben ja so viel Zeit. Okay. Ich kann nicht eine Stunde lang über einen Film reden.
Okay.
Oh, jetzt bist du gerade rot geworden. Gut, dann machen wir zwischendurch.
Jetzt bin ich rot, weil ich so frech war und sich das nicht gehört.
Weißt? Weil sich das nicht gehört.
Genau.
Nein, ich wollte eben zwei Sachen kann ich eigentlich ansprechen. Okay. Allgemein. A, wenn man also Dokumentarmaterial ankommt. Mhm. Das ist dort für mich klar gewesen. Mhm. Das ist eben im neuen Film im Dürrenmatt genau das Gleiche. Dürrenmatt gesagt, hast du gehört.
Ja.
Und dass du dort unglaublich viel Material gesammelt hast und aus dem dann müssen zusammen mit eigenem Material einen Film schneiden. Das ist ein bisschen deine Vorgehensweise.
Mhm. Ja, eben, du hast mich gefragt, was kann man denn mit so einem Geschichtsstudium machen? Es ist wirklich das, dass man merkt, dass sich das extrem... Gut, ich muss sagen, ich habe immer historische Filme gemacht. Es gibt ja auch Dokumentarfilme, die die Jetztzeit beobachten, da gilt das nicht.
Mhm.
Aber wenn man sich ein Bild von etwas machen in der Vergangenheit, dann muss man natürlich möglichst viel Zeugnis aus dieser Vergangenheit oder eben Bilder zusammensuchen. Und das Interessante ist dann, die mit einem neuen Blick anzuschauen. Dann
eben.
Sieht man ganz andere Sachen, als vielleicht die zeitgenössischen Leute gesehen haben, die diese Bilder gesehen haben.
Okay, machen wir zwischen deiner Musik und dann werde ich auf den zweiten allgemeinen Aspekt von deiner Arbeit eingehen, wenn es erlaubt ist, Frau Giesiger, dass du die Leute dazu bringst, dass sie sich dir stellen und dir Auskunft geben. Auch wenn man das bisher vielleicht gar noch nie gemacht hat. Wie zum Beispiel, nehme ich jetzt an, Tochter von Friedrich Dürrenmatt. Hören wir einen Titel zwischen ihnen an und damit wären wir dann definitiv bei dem Thema, das du unbedingt beantworten willst. Ich verstehe das natürlich auch. Was ist der nächste Titel?
Der nächste Titel ist «Lied für Lotti» von Zürich West. Das hat Zürich West extra komponiert.
Auf deinen
Für den Film. Ich habe Kuno gefragt, ob er das Gedicht vom Dürrenmatt würde vertonen für den Film. Und er hat zögert, er hat nicht gewusst, findet er die Inspiration, kommt das gut. Und hat sich dann aber zurückgezogen und vertieft und ist dann mit dem Song vorgekommen, den ich absolut genial finde.
Gut, und der ist dann im Abspann vom Film, kommt der?
Ja, es hat aber wunderbar. Auch Variationen davon, instrumental während dem Film.
Was mir nicht aufgefallen ist, aber das liegt wieder an mir.
So
sorry.
Tasten ist im Dunkeln vor uns her, Liebes. Warte, ob noch irgendetwas kommt. An mir kommt in letzter Zeit gerne um ein Zeugesinn von früher, wo kurz auftaucht, aber gerade wieder verschwimmt. Wenn Bild zum Beispiel sieht man es im Wasser, an einem langen Tisch, mit in den Leuten. Und wir hocken einfach dort. Und wir sagen uns kein Wort. Unsere Liebe dann ist mächtig gewesen wie nichts. Und es ist alles weit weg von hier. Ist unser Schweigen immer traurig. Wir beten zusammen, für das jemand etwas sagt. Ich will manchmal etwas machen, auch wenn ich es gut hat, lieb's. Aber ich habe ehrlich gesagt vergessen, wie das geht. Es ist alles weit weg von hier. Es ist alles so weit weg. So weit weg.
Lied für Lotti aus dem Film Dürrematt, eine Liebesgeschichte. Lotti war die Frau von Friedrich Dürrematt, die erste Frau, muss man noch sagen. Und der Film geht eigentlich fast nur um den Fritz, den Friedrich und sie. Und erzählt wird das ausser aus Dokumentarmaterial, das du gefunden hast an verschiedenen Orten, vor allem von zwei von seinen Kindern. Er hat aber drei Kinder gehabt. Das wird nie ganz klar.
Die Tochter Barbara hat nicht mitmachen. Also sie hat das Projekt gut gefunden, alles, aber sie hat gesagt, ich bin jetzt 66 und ich mache nur noch, was ich gerne mache. Und vor der Kamera reden, das tue ich definitiv nicht gerne. Und darum hat sie nicht will.
Okay, aber die anderen beiden hast du angebracht, glaube ich, zum ersten Mal.
Ja.
Eben die Tochter, die in Amerika lebt.
Sie wohnt jetzt in der Schweiz.
Ah, okay, die Pianistin ist und so. Und der Sohn, der Pfarrer war, gleich wie der Vater von Friedrich Dürrematt. Und die, wie hast du dich überzeugen, dass die da jetzt mitmachen sollen? Eben, ist das deine, eben, Sabine Giesiger, charmante, unaufgeregte und auch unaggressive Art, die das ermöglicht hat?
Also es war sicher wichtig, ein Vertrauen zu ihnen aufzubauen und sich für das auch Zeit zu nehmen. Es hat viele Gespräche gegeben. Aber ich glaube, gelingen kann es eigentlich nur, wenn auch eine Motivation da ist. Und ich glaube, beim Peter war sicher die Motivation, dass er das Gefühl hatte, es wäre eigentlich schön, wenn man noch etwas erfährt und das irgendwie einmal festhaltet, was für eine Rolle seine Mutter gespielt hat für das Werk von Dürrematt.
Weil er das Gefühl hatte, das sei zu kurz gekommen.
Ja, das ist auch.
Mhm.
Das war auch kein Thema gewesen.
Aber was haben Kinder für eine Rolle gespielt? Also gerade mal so als erster kritischer Einwand. Das hat man nie erfahren. Er hat immer nur mit der Mutter geredet. Kinder sind offenbar wenig wichtig gewesen. Das ist wie an anderen Orten auch. In dem Film, wo du jetzt auch nicht willst, darüber reden willst, dein letzter Film, Yalom's Cure, ist
also
genau das Gleiche
gewesen. Mama, ist schon recht. Das hat es sich so gern
gemacht. Das ist schon gut. Nein, weil ich will ja dich, dein Gesamtöhr, habe ich da ehren und so. Dort ist auch ein Mann, um jetzt einfach da irgendwie eine Klammer zu machen, ein amerikanischer Psychiater, wo man denkt, wieso braucht es jetzt Sabine Giesiger, die über den Film macht. Und der ist ja eine ganz starke Persönlichkeit, er hat viele Bücher geschrieben, sehr spannende Bücher, sehr erfolgreiche Bücher. Und der hat auch mehrere Kinder gehabt und die haben gesagt, wir sind eigentlich unwichtig gewesen, ähnlich wie bei den Dürrematt-Kindern. Beziehung zwischen Mann und Frau, das ist im Zentrum stand. Das hat dich irgendwie fasziniert, glaube ich, an beiden Orten.
Aber das war bei beiden Orten nicht der Ausgangspunkt gewesen, für meine Faszination.
Aber es hat sich ergeben.
Sondern ich habe das erfahren während der Recherche. Mhm. Aber Roger, hör mal, es ist auch extrem schwierig. Also wo lebt man, das weisst ja du selber auch. Wenn du einen Beruf hast, eine Beziehung hast und ein Kind hast, das ist ja schon einfach eine Frage, die uns alle ein bisschen umtreibt. Wie bringt man das alles unter einen Hut? Oder findest du das easy?
Nein, aber in dem Fall war es extrem. Eben Frauen, die sich auf ihren Mann konzentrieren oder die Beziehung im Vordergrund stehen. Und im Fall von Dürrematt hat es geheissen, sie ist dabei depressiv geworden. Ist das irgendein Muster von einer Generation vor unseren oder Generationen? Frauen haben sich im Prinzip völlig in Dienst für ihren Mann gestellt und haben am Schluss darunter gelitten und sind depressiv worden?
Also, das finde ich jetzt ein bisschen eine gröbere Vereinfachung.
Ist eine Frage.
Okay. Also so, erstens mal Marilyn Yalom.
Ah, okay, das wäre eine andere gewesen.
Ja, die ist nicht vergleichbar mit dem Lotti, wie sie selber ihre universitäre Karriere gemacht
richtig.
Hat und selber Bücher geschrieben hat.
Die ist auch nicht
hat.
Depressiv worden. Gut.
Okay. Und ich würde mir jetzt auch nicht anmassen zu sagen, dass Lotti jetzt nur wegen dem depressiv worden ist. Also das behaupte ich auch im Film nicht, das behaupten auch die Kinder nicht.
Ja.
Aber dass es natürlich schwierig, eine schwierige Rolle war, in dieser Symbiose zu leben, wo man eigentlich sehr dann auch für den anderen lebt, da bin ich mit dir einverstanden. Und insofern könnte man schon sagen, dass es ein Phänomen ist von dieser Generation. Es ist ja auch ein Phänomen von dieser Generation, dass kein Journalist, ich habe 80 Stunden Archivmaterial angehört und angeschaut, gell? Nie hat ein Journalist gefragt, was für eine Rolle spielt eigentlich ihre Frau ihrem Werk. Hat auch keiner gefragt.
Mhm. Es ist ja eben die Atmosphäre in dieser Familie, ist zeigen wollte. Die haben miteinander geredet. Er hat sich mit ihr unterhalten über Figuren und so. Hat offenbar ihre Vorschläge zum Teil auch aufgenommen. Und dann ist er gegangen korrigieren und ausschaffen. Und dann hat im Haus eigentlich alles...
Hat man nicht verstören.
Dann ist also, ja genau, dann ist also total Stillstand in dem Haus für alle anderen. Und das ist ja für uns schon ein diktatorisches Regime gewesen. Für die anderen Beteiligten. Und die haben dann vielleicht eben Schaden an dem ganzen Genie genommen, das die Oben-Welt-Literatur kreiert hat.
Ja.
Mhm. Aber eben, das kommt ein bisschen da raus. Ist das dann der Preis, der da muss gebracht werden? Und ich habe noch etwas anderes, habe ich jetzt rausgelesen. Da kommt eben der Bauer, oder nicht Bauernsohn, aber der Pfarrersohn aus einem Bauerdorf in Konolfingen und wird ein Weltstar, oder? Und ich habe das Gefühl, es ist mir ein bisschen zu Kopf gestiegen. Einerseits war zwar immer verunsichert, bin ich jetzt nicht mehr so gut, aber andererseits ist er auch sehr eitel geworden. Ist dir das aufgefallen beim Durchschauen von dem Material?
Was meinst du mit eitel?
Irgendwie hat er sich ein bisschen inszeniert und so und hat das Gefühl gehabt, eben, ich bin jetzt halt ein Weltstar.
Ich weiß es nicht. Vielleicht gibt es Ansätze für das, aber es ist jetzt mal nicht das primäre Gefühl, das ich empfunden habe. Ich habe das Gefühl, die Selbstzweifel sind grösser gewesen.
Eben, aber da habe ich mich gefragt. Da hat einer schon in jungen Jahren, relativ jung, hat ein Buch geschrieben oder ein Stück geschrieben, nämlich «Der Besuch der alten Dame», wo dann Welterfolg geworden ist und hat dann weitere gehabt. Nicht jedes Buch oder nicht jedes Stück war der gleich grosse Erfolg gewesen. Aber offenbar hat er immer wieder gedacht, jetzt, ich könnte abstürzen.
Ja.
Und wie interpretierst du das?
Das finde ich normal, geht es dir nicht so?
Ja, ich schreibe über keine Weltliteratur. Okay. Also habe ich es einfach. Ich mache eine Sendung und nächste Woche kommt die nächste, weißt du? Oder okay. Morgen schon am Montag kommt die nächste im Fernsehen. Also ich muss mich nicht so auf etwas konzentrieren, zwei, drei Jahre, in der Hoffnung, dass dann nicht die Kritiker in der Luft zerreißen.
Okay.
Ja? Aber dir geht es auch so.
Ich schreibe keine Weltliteratur, aber bei mir ist das Machen von jedem Film mit sehr viel Zweifel verbunden und die Angst, ob jemand anderes auch die Geschichte so, oder das Publikum das so interessant findet, was ich so wahnsinnig interessant finde. Den Zweifel kenne ich einfach.
Aber du hast gesagt, 80 Stunden Material hast du geschaut. Das heisst, dann müssen zusammenschneiden. Ist die Hauptarbeit eigentlich das Sichten und dann der Schnitt vom Ganzen?
Ja.
Weil die Rede ist ja eigentlich wenig geworden. Ja. Also es ist ja nicht möglich, oder?
Ja.
Weil er ist tot. Es leben noch zwei von diesen drei Kindern, die bereit sind, Auskunft zu geben. Und das andere ist eigentlich Montage.
Richtig.
Mhm.
Und das ist also eine Arbeit, das mache ich wahnsinnig gerne. Und die Aufgabe ist dann so wie ein Filter zu sein und all das, was man gehört hat und was man gesehen hat, versuchen zu verdichten und einen Blick darauf zu finden. Und der Blick wird immer schärfer und durch das wird das Material immer mehr eingegrenzt. Und das ist ein Prozess, der extrem schöne Momente hat.
Gut, also für mich ist der Film interessant gewesen. Er läuft auch sehr gut. Eben am letzten Wochenende, im ersten Wochenende, bereits 6'000 Eintritte, was für einen Dokumentarfilm in der Schweiz wirklich ein Glanzresultat ist. Aber mir haben zum Beispiel gewisse Sachen gefehlt. Oder ich habe mich irgendwie gefragt am Schluss. Der Frisch, es gibt ja Frisch, Dürrematt, das sind die beiden grossen Dichter, das sind die beiden Fixsterne gewesen, die gelten heute noch. Der Frisch kommt, glaube ich, zweimal im Bild vor, wird aber nie erwähnt.
Dürrematt, der Frisch hat schon einen Film, Roger.
Ja, aber nein, aber das Verhältnis Dürrematt-Frisch, habe ich das Gefühl gehabt, müsste man da nicht irgendwie auch darauf eingehen?
Also der Film hat ein Konzept und das Konzept war, eine Art fiktive Autobiografie zu montieren aus Sachen, die es gibt vom Dürrematt selber und die Kinder dann quasi mit dem zu konfrontieren. Das ist ja das Konzept vom Film. Okay. Und das hat ganz viel ermöglicht, aber auch ganz viel verunmöglicht.
Das wäre nicht möglich gewesen.
Weil, da ich kein Material hatte, wo der Dürrematt über den Frisch redet, ja, ist jetzt das zum Beispiel etwas gewesen, wo nur vorkommt, in dem der Sohn eine Erinnerung an Frisch und Dürrematt
gehabt hat. Okay. Also eine andere Sache ist ja, ist dann gestorben und ich bin dann völlig verblüfft gewesen, weil Kaiser vor seinem 70. Geburtstag ist er gestorben. A, hat man nicht erfahren, was er gestorben ist. Und B, der hat ja wie ein uralter Mann ausgesehen. Also heute sehen die Leute mit 70 anders aus als der Dürer.
Ja.
Was hat denn der mit sich selber gemacht? Er hat offenbar grossen Missbrauch betrieben an seinem Körper.
Er hat ja Diabetes gehabt. Das kommt vor im Film. Er hat halt sehr gerne getrunken auch, er hat lange Jahre geraucht und viel gehockt.
Ja. Mhm. Und an was ist er dann gestorben?
Herzstillstand.
Mhm. Weiß man nicht genau. Mhm. Aber er hat einfach Raubbau betrieben an seinem Körper. Und irgendetwas auch noch.
Also das ist auch eine, weißt, das ist, ehrlich gesagt, Roger, das ist natürlich wirklich auch eine andere Generation.
Mhm.
Oder?
Klar.
Weißt du, so das Bewusstsein für Ernährung oder Sport, der hat ja dann so in seinen letzten Jahren mit dem sogar ein bisschen angefangen.
Mhm. Also heikel war ja seine Frau, Slotti, die grosse Liebesgeschichte, die da gezeigt wurde. Das war sehr eine attraktive Frau übrigens.
Mhm.
Die ist dann gestorben vor ihm und er hat dann eine zweite Frau geheiratet, Charlotte Kerr, eine deutsche Journalistin, die ganz am Rand dann noch kommt und die hat ja offenbar viel Filmmaterial geliefert. Das war ein bisschen heikel, wie du das behandelst, oder?
Ich finde nicht.
Nicht?
Ich finde, also mir gefällt das eigentlich sehr, wenn ich das behandle.
Nein, ja, logisch, dass dir das gefällt. Aber eben, wie du das am Schluss noch, weil dann plötzlich seine Tochter, dann ist der alte Mann plötzlich wieder aufgeblüht.
Ja.
Komm, oder? Und,
ja.
Und dann ist er gestorben.
Nein, es steht ja dort. Sie haben noch 7 Jahre zusammen gelebt.
Ja, aber eben, das Aufblühen hat dann...
Hat nicht ewig hergegeben.
Nein, und die Rolle von der zweiten Frau im Vergleich zur ersten Frau, das ist überhaupt nicht irgendwie angelangt worden.
Doch.
Nämlich?
Also, mit der ersten Frau war er fast 40
ja,
Jahre.
Ja, klar.
Und er ist in eine riesige Krise gestürzt nach dem Tod von dieser ersten Frau, gerade eben, wie sie immer seine erste Partnerin war in Bezug auf sein Werk. Und er ist in eine mega Krise gestürzt und hat sich aus dieser Krise gerettet, mit dieser wahnsinnigen Verliebtheit in eine andere Frau. Das kann ja eine Rettung sein.
Aber wie dort eine Beziehung ist zwischen diesen beiden? Das
ja.
Ist das eine andere Beziehung? Man hat immer das Gefühl, von außen, diese Frau manipuliert den durch den Mann, oder? Hast du den Eindruck auch gehabt?
Ich habe das natürlich auch sehr oft gehört. Und etwas von dem... ist vielleicht drin in dieser Szene, wo ich von ihnen beiden reingetan habe, wo der Kakadu so laut schreit und sie dann sagt, also das war ja sein Liebling gewesen, und sie dann sagt, entweder ist er ruhig oder er muss raus.
Genau, also andeutungsweise.
Ja. Ja, das langt doch.
Das langt doch.
Ja.
Okay.
Also weißt, ich habe ja nicht in dem Film nicht wollen, diese Beziehung analysieren. Das wäre sicher auch interessant, das habe ich in dem Film nicht gemacht. Das ist quasi ein Epilog.
Genau. Und dann ist natürlich die berühmte Rede im Gottlieb Duttweiler Institut, die Laudatio für den Václav Havel, der den Preis dort bekommen hat, wo er von der Schweiz als Gefängnis geredet hat, wo die Wärter und die Insassen und so alles die gleichen sind und austauschbar etc. Das ist der einzige eigentlich richtig politische Aspekt. Oder es hat vielleicht noch einen zweiten gehabt, wo er gesagt hat, hat mir noch Eindruck gemacht. Die Schweiz hat immer das Gefühl, sie sagen vor der Sintflut und die Sintflut käme jetzt dann. Das ist so ein bisschen, fast schon SVP-Rhetorik. Wir müssen Angst haben vor der Sintflut.
Nein, hallo, jetzt machst du ein Riesen durcheinander.
Gut,
nein,
also.
Er sagt, wir haben so lange Frieden gehabt, dass wir in uns das Gefühl haben, das kann ja nicht ewig so weitergehen. Das heisst, sagt der Schweizer, ist ein vorsintflutliches Wesen in ständiger Erwartung der Sintflut.
Ja.
Und das ist nicht SVP-Rhetorik, sondern das ist ein Befinden, das die SVP benutzt.
Das meine ich ja.
Aha, aber wenn Sie haben den
das
anderen...
Das meine ich ja.
Aha,
die sagen
okay.
Immer, ja, die sagen
okay.
Immer, jetzt passiert dann, jetzt kommen wir das
okay.
Und jetzt werden wir dann aufgesogen in Europa und wie ein Zucker im Kaffee gehen wir raus und jetzt kommen alle die Fremden etc. Dass die Angst,
okay.
Dass alle... Sind wir uns einig?
Jetzt sind wir total einig, du meinst, mit dem bringt er zum Ausdruck, auf welcher Klaviatur von unserer Befindlichkeit in der Schweiz die SVP spielt, dann
genau.
Bin ich einverstanden.
Genau, okay, also, wo bin ich? Einmal, wow, ist nicht einfach. Und eigentlich erinnert das, wenn man das jetzt gehört hat, das, was er gesagt hat, im Gottlieb-Duttweiler-Institut, an das, was jetzt der Lukas Bärfuss erzählt. Hat man das Gefühl, das sei fast 1:1 gleich durchgemacht. Wann war es? 1970? Oder wann ist es? Nein, es war später. Gottlieb-Duttweiler-Institut. 1990. Und, und jetzt Lukas Bärfuss 215. Wärst du da einverstanden?
Ja, ich will es ergänzen. Also im Film kommen ja mehrere Stellen drin vor, wo er über Politik reden hält. Auch die eine, die er darauf hinweist, dass es nicht ewig wird können gut gehen, das ist dann in den 70er Jahren, also 40 Jahre, das ist dir wahrscheinlich aufgefallen, die Rede im Theater Basel, die könnte man heute halten.
1968 ist das gar nicht.
1968, genau. Und was er gesagt hat, und das finde ich wahnsinnig eindrücklich und fast schon ein bisschen visionär, dass unsere unser Reichtum, die Ausbeutung der Welt kostet, vor 40 Jahren. Oder? Und also, dass das ein Ungleichgewicht wird geben auf dieser Welt, wo sich irgendwann wird gegen uns wenden. Er hat auch schon, das ist nicht im Film, aber er hat auch schon in den 70er Jahren im Radio gesagt, als ich auf die Welt gekommen bin, also ich Dürrematt, 1921 waren 2,5 Milliarden Leute auf der Welt. Gleich werden es 10 Milliarden sein, dort sind wir jetzt angekommen.
Noch nicht geht's.
Also ja, aber in diese Richtung geht's. Und das schon rein von dieser Tatsache, dass von so vielen Leuten dann so viele, also so einen hohen Prozentsatz schlecht lebt, das wird unsere Art von Leben radikal in Frage stellen. Und er hat gesagt, dass Primat von der Freiheit, das wir zelebrieren, wird müssen ersetzt werden durch das Primat von der Gerechtigkeit.
Okay, also damit hat sich die Rhetorik oder was soll ich sagen, auch Bedürfnis und die Ängste und so oder die Analyse haben sich gar nicht so verändert im Verlauf der letzten 30, 40 Jahre.
Tragisch, oder?
Ja, finde ich auch. Also, es hätte aber noch schlimmer kommen, weil man weiss jetzt ja nach dem Millenniumsziel, dass jetzt weniger Leute arm sind, unter der alten Armutsgrenze sind, als noch vor 15 Jahren. Also, es gibt auch Sachen, die besser werden. Okay. Machen wir rasch Iggy Pop und dann noch mal etwas zu dir als Person. Nicht nur jetzt über den Herrn Dürrematt und seine Frau. Was ist der erste Titel?
Passenger vom Iggy Pop.
Sabine Giesinger hat den neuen Film «Dürrematt – Eine Liebesgeschichte» im Kino. Und reden wir doch noch ein bisschen über dich. Du bist süchtig, oder?
Mega.
Ja.
Nikotinsüchtig.
Nikotin, ja. Du rauchst die ganze Zeit jetzt während dieser Sendung.
Ja, also was ich dampfe. Ich rauche nicht, ich dampfe.
Jawohl.
Das ist Wasserdampf.
Wasserdampf. Ja. Und du holst dort das Nikotin und was du rauslässt, ist der Teer.
Nein, ja genau. Wenn man nicht raucht, sondern dampft, dann hat man keinen Teer auf der Lunge.
Gut,
genau.
Und dann wird man nicht Lungenkrebspatient?
Das weiss ich nicht.
Ja, aber du müsstest wissen, an was wird man krank? Am Teer oder am Nikotin?
Aha, so meinst du, am Teer.
Am Teer?
Ja, okay.
Gut. Und wie merkst du das, also, dass du da wieder eine Dosis musst haben? Wie viel musst du da immer wieder rein jagen?
Also jetzt bin ich natürlich auch noch ein bisschen nervös.
Nervös?
Ja.
Nein, also komm jetzt bei mir nicht. Nein, weil sonst, wir sind letztens noch am Abend gegessen, nebeneinander gesessen oder vis-à-vis. Ja. Und dort hast du ununterbrochen oder unterbrochen, hast du das irgendwie reingeladen, da, ja, das Nikotin?
Es ist so, ich bin süchtig. Ja. Jetzt habe ich das Coming-out gehabt, ist jetzt gut?
Nein, ich will fragen, stört dich das? Bekämpfst du es? Willst du es ablegen?
Nein.
Nicht?
Nein.
Bist du denn sonst auch noch ein Suchtmensch?
Nein.
Nicht? Es gibt eben Suchtmenschen und andere, oder? Das wissen wir. Das kennen wir auch aus unserem Umfeld und so. Die einen sind eben mehr suchtgefährdet und andere nicht. Das bist du sonst nicht?
Nein.
Okay, also.
Ist ja auch noch ein Schwein, oder?
Ist ja noch ein Schwein. Ich bin überhaupt nicht suchtgefährdet. Ich habe nicht einmal eine Nikotinsucht. Ich fühle mich damit eigentlich noch recht gut. Sag mal.
Arbeitssucht
habe ich nicht. Nein, okay. Ich bin Frührenner.
Ah, okay.
Ich bin auch hier und da im Studio und treffe spannende Leute. Oder gehe ins Leutschenbach und ähnlich. Nein, Spass beiseite. Was ist das nächste Projekt? Welcher ältere Herr wird als nächstes von dir porträtiert?
Es wird eine ältere Dame porträtiert.
Nein, das ist ja ganz neu.
Gell?
Was ist passiert?
Es ist übrigens gar nicht ganz neu. Ich habe verschiedene Filme gemacht.
Aber die letzten drei sind alles über ältere Herren.
In dem Zusammenhang muss ich dir gerade mal etwas sagen.
Ja.
Es hat einen Artikel gegeben, mich im Frame.
Ich habe es gesehen.
Eben. Das habe ich jetzt angenommen, wie du schon zum zweiten Mal kommst mit dem. Und der Titel ist «Die Vatertochter».
Ja.
Und dann habe ich gedacht, okay, es ist so eine Psychologisierung, Schubladisierung. Okay, oder? Und vielleicht habe ich ja noch Glück, bin ich eine Frau und kein Mann, weil sonst wäre ja dort vielleicht das Mami-Titi oder der Schürzenjäger. Also kann man sagen, okay.
Und dann? Nicht, aber ich habe ja dich erlebt.
Es hat mich geärgert.
Aber es ist ein Zitat von dir?
Ja.
Es ist ein Zitat von dir. Und du hast dich geärgert. Und da, wir haben uns getroffen, wo du nur den Titel gelesen hast. Und gesagt, ich wollte den Artikel gar nicht lesen. So ist so gemein. Und dann hast du ihn gelesen und dann war er ganz nett. Und dann habe ich ihn gefragt, wieso regst du dich über etwas auf, wo du nicht einmal als Rechercheurin irgendwie noch gelesen hast?
Ich habe mich über den Titel aufgeregt.
Ja, aber du hast
über die Schubladisierung habe ich mich aufgeregt.
Aber sie war ganz in einem anderen Zusammenhang gemein gewesen.
Ja, nein, weißt, es ist eben schon ein bisschen so, dass ich jetzt als Frau und als eine der wenigen Dokumentarfilmerinnen wieder nur definiert werden über einen Mann, das hat mich geärgert.
Ja, was?
Ja.
Aber du hast ja Männer im Allgemeinen doch noch gern, oder?
Sehr.
Genau, das müssen wir auch noch festhalten. Also, wie heisst die Frau, die nächste Frau?
Sag ich nicht.
Nein?
Nein.
Ist sie Schweizerin?
Nein.
Ist keine Schweizerin. Okay, gut.
Nein,
also,
weißt, Roger, schon will gut, schon gut. Sagen, aber es ist alles so wahr.
Ja, ich verstehe das. Gut. Ich verstehe das. Das ist alles klar, aber du bist schon am nächsten Film und schaust natürlich jede Woche an die Statistik, wie viel gehen ins Kino. Wird sicher auch verkauft, der Film nach Deutschland, nehme ich an, in andere Länder.
Ja, er hat den Kinostart am 5. November in Deutschland.
Okay, und andere Länder auch, weil eben die Dürremat, wie im Film gesagt worden ist ein Weltstar gewesen. Tokio, Moskau, Amerika, überall ist ein Brandname, oder?
Er ist immer noch in vielen Ländern Schullektüre.
Mhm. Und ist das gut für die Schule? Ich glaube schon. Also meine Tochter hat jetzt da eben auch gerade Schullektüre gehabt.
Was
ja,
was ist sie?
Ja, also hat sie Mühe. Also besucht der alten Dame natürlich.
Und? Wie hat sie?
Gut, interessant. Ja, klar, oder? Und dann hat sie von Frisch noch eins gehabt, oder? Aha. Bei der Mann und die Brandstifter. Ja. Und damit ist dann die neue Schweizer Literatur im Gymnasium abgehandelt worden.
Okay.
Was ja vielleicht auch ein bisschen Fragen aufwirft. Aber das ist an anderen Stellen.
Mhm.
Ich wünsche dir viel Erfolg. Danke vielmals, dass du gekommen bist. Ich bewundere das, wie du dich reinknüllen kannst in so etwas, wie du eben das Material sammelst, wie du dann eben auch noch mit poetischen Elementen umsetzt. Das muss ich sagen, kunstvoll, Musik oder Bilder oder im Jalom-Film da mit Unterwasseraufnahmen etc. Und es ist toll, dass es das gibt.
Danke vielmals.
Also, Sabine, letzter Titel.
Ja, das ist eines von meinen Lieblingslieder, wo ich jedes Mal einfach finde, das ist einfach das schönste, Gitarrenriff, was gibt in der ganzen Rockgeschichte. Einfach am Anfang die Gitarre.
Okay. Und das ist das Stück?
Jimmy Shelter von den Rolling Stones.
Und das ist der Doppelpunkt, sein erster Doppelpunkt heute in einer Woche. Am Mikrofon verabschiedet sich der Roger Schawinski.
werden von der IM43 AG. In Immobilienfragen beraten wir Sie individuell, kompetent und aus einer Hand. www.im43.ch. Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.